DW Menschen und Märkte.
Putins Revanche. Russland veröffentlicht eine schwarze Liste für Agrarimporte. Pekings Kampagne. China zeigt Härte gegenüber westlichen Unternehmen. Und Obamas Aufholjagd. Die USA wollen vom afrikanischen Aufschwung profitieren. Darum geht es heute in unserem Podcast. Ich bin Hilke Fischer. Herzlich willkommen. Wegen der Krise in der Ukraine haben die Europäische Union und die USA Russland mit Sanktionen belegt. Betroffen sind vor allem der Bankensektor, die Rüstungsindustrie und Rohstoffunternehmen. Jetzt hat Russland reagiert. Die Regierung hat ein Importverbot für Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse verhängt. Andrea Bär mit den Einzelheiten.
Lebensmittel aus den EU-Ländern, USA, Kanada, Norwegen und Australien werden russische Bürger bald ein Jahr lang vergeblich in den Regalen suchen. Zum Beispiel Fisch und Meeresfrüchte aus Norwegen, Fleisch und Geflügel aus den USA, Obst, Gemüse oder Käse aus Deutschland. Und zwar sowohl frisch als auch weiterverarbeitet oder in Konserven. Kindernahrung, die auf den jetzt verbotenen Produkten basiert, wird es weitergeben. Getreide und Nudeln stehen nicht auf der veröffentlichten Liste der russischen Regierung. Die Importstopps nach Russland würden nichts Gutes bedeuten, meinte der russische Premier Medvedev, aber man sei gezwungen gewesen, sie zu verhängen. Wir haben eine solche Entwicklung nicht gewollt. Ich hoffe, dass bei unseren Partnern der wirtschaftliche Pragmatismus und nicht politische Motive die Oberhand gewinnen und dass sie nachdenken werden, anstatt zu versuchen, Russland einzuschüchtern und einzuschränken. Dann kann die wirtschaftliche Zusammenarbeit in vollem Umfang wieder aufgenommen werden. Das wünschen wir uns sehr. Viele Russen wünschen sich nun vor allem, dass die Preise nicht steigen. Und das stellte der russische Premier auch in Aussicht. Schwarzhandel würde zudem bestraft. Die Sanktionen seien aber auch eine Chance für die Bauern und die gesamte russische Landwirtschaft. Diese solle nun mehr produzieren, doch sie gilt als strukturell veraltet. Der Leiter der russischen Agraraufsichtsbehörde Dankwart meinte, man arbeite schon eine Weile daran. Die Qualität von Lebensmitteln aus EU-Ländern und den USA und deren Subventionen sei ohnehin kritikwürdig. Schon in den 2000er Jahren haben wir gesehen, dass die Abhängigkeit von den USA und der EU im Bereich Lebensmittel am Ende dazu führen wird, was wir jetzt tun. Die Umstellung der Landwirtschaft in Richtung anderer Märkte und Länder, die eine richtige Einstellung zu Subventionen und Ernährungssicherheit haben. In Russland werden bereits Alternativen diskutiert. Obst könnte aus Aserbaidschan oder der Türkei kommen, Gemüse und Fleisch aus Argentinien und Brasilien, Milchprodukte aus Weißrussland. Russland könnte beim Obst durchaus zulegen, glauben Experten. Doch was andere Importwaren angeht, sieht es schlecht aus. Beim Fisch warnten Unternehmer und Behörden bereits vor zu hohen Erwartungen. Eine Umstellung könne dauern. Allein Norwegen liefert jedes Jahr rund 250.000 Tonnen Lachs. Russland ist der größte Flächenstaat der Welt und kauft bisher rund 30% aller Lebensmittel im Ausland ein, vor allem aus der EU. Ein paar Zahlen. 2013 importierte Russland Agrarprodukte für knapp 12 Milliarden Euro aus EU-Ländern, aus den USA für rund 1 Milliarde. Neben den Importstopps verkündete der russische Premier Medvedev wie nebenbei auch ein Überflugverbot für Fluglinien aus der Ukraine. Alle Transitflüge von ukrainischen Fluggesellschaften werden eingestellt, die den russischen Luftraum mit folgendem Ziel überfliegen: Aserbaidschan, Armenien, Georgien und die Türkei. Medvedev dachte außerdem weiter laut nach über mögliche Überflugverbote für europäische Fluglinien.
Es war ein Milliardengeschäft für viele Banken. Sie bündelten Kredite einkommensschwacher Hausbesitzer zu Finanzprodukten, statteten sie mit einer guten Bonität aus und verkauften sie an ahnungslose Investoren. Dann, ab 2007, konnten in den USA immer mehr Hausbesitzer ihre Darlehen wegen steigender Zinsen nicht mehr abzahlen. Die faulen Kredite wurden zu Wertpapieren gebündelt und von Bank zu Bank weitergereicht. Nach dem Bankrott der US-Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 lösten sie in einer Kettenreaktion eine weltweite Finanzkrise aus. Viele Menschen mussten ihre Häuser zwangsversteigern oder blieben auf ihren Schulden sitzen. Die Investoren verloren mit den Schrottpapieren Milliarden. 2012 begannen die US-Justizbehörden mit der gerichtlichen Aufarbeitung. Jetzt soll die Bank of America wegen ihrer dubiosen Geschäfte ein Bußgeld von bis zu 17 Milliarden Dollar zahlen, um einem Strafverfahren zu entgehen. Und auch die Deutsche Bank muss zittern.
Integrität und Verantwortung bestimmen unser Handeln. Es geht nicht darum, ob etwas erlaubt ist, es geht darum, ob etwas richtig ist.
Das Versprechen, das Deutsche Bank Co-Chef Jürgen Fitschen auf der Hauptversammlung vor einem Jahr vor den Aktionären abgibt, kommt nicht von ungefähr. Längst sind die vielen Rechtsstreitigkeiten der Bank ihr größtes Sorgenkind. Mit Interesse werden die Vorstandsmitglieder denn auch vernommen haben, in welcher Höhe die Bank of America den Vergleich geschlossen hat, um das Verfahren der US-Behörden gegen sich zu einem Ende zu bringen. Fast 17 Milliarden US-Dollar, das ist die höchste Summe, die eine einzelne Bank jemals als Strafe zu zahlen hatte. Auch diese Rekordsumme kommt nicht von ungefähr, meint Falko Fecht, an der Frankfurt School of Finance zuständig für das Bankenwesen.
Man gewinnt schon den Eindruck, dass hier sicherlich recht drakonische Strafen verhängt werden, letztlich um auch eine Abschreckungswirkung zu erzielen. Das steht meines Erachtens nach auch ein bisschen im Zusammenhang mit dem Regulierungsversagen. Man versucht hier durch drakonische Strafen abzuschrecken, weil man letztlich nicht einer Regulierung Herr wird, das heißt also Missverhalten der Banken hier unterbinden kann.
Denn längst machen die Banken besonders in den USA schon wieder ungeheure Gewinne. Die Vermutung liegt nahe, dass auch dabei schon wieder Geschäfte getätigt werden, die das Potenzial für neue Krisen bergen. Und die Börsenaufsicht in New York, kurz SEC, hat erst vor wenigen Monaten erklärt, dass sie Schwierigkeiten hat, die Kontrolle über die Banken und ihre Geschäfte voll auszuüben. Nun wird es derart drakonische Strafen in Deutschland kaum geben, doch auch die Finanzaufsicht BaFin lässt schon die Muskeln spielen. Sie hat jüngst nach Medienberichten externe Prüfer beauftragt, um einen Manipulationsverdacht gegen die Deutsche Bank zu überprüfen. Dass es dazu externer Experten bedarf, wundert Falko Fecht nicht.
Ich glaube, man muss hier sicherlich konstatieren, dass die BaFin hier einigermaßen unterausgestattet ist, um die Möglichkeiten hier zu haben, zu intervenieren und ein Fehlverhalten der Banken ausreichend frühzeitig einzuschränken. Auch hier muss man eben sagen, dass deshalb in größerem Maße mit Abschreckungswirkung operiert wird.
Die größte Gefahr lauert aber dabei nach wie vor in den USA. Dort war und ist auch die Deutsche Bank aktiv und hat alle Mühe, die Ermittlungen und Klagen gegen sich zu beenden. Mehr als 3 Milliarden Euro hat sie dafür schon zurückgestellt. Co-Chef Jürgen Fitschen wusste schon im Mai:
Es wird teuer genug, das müssen wir konsolidieren. Wir werden alles dran setzen, das, was wir an Altlasten haben, schnellstmöglichst hinter uns zu bringen. Wir sind nicht immer in der Lage, das zu kontrollieren, aber arbeiten mit all den Behörden aufs Engste zusammen, um dieses Kapitel möglichst schnell hinter uns zu bringen.
So besonders schnell wird es damit allerdings nichts werden. 6.000 Rechtsstreitigkeiten, Klagen und Ermittlungen hatte die Deutsche Bank zum Zeitpunkt ihrer Hauptversammlung im Mai. Seitdem sind noch ein paar hinzugekommen. Seit einigen Wochen ermittelt die US-Aufsicht auch wegen Unregelmäßigkeiten im Hochfrequenzhandel und der möglichen Manipulation des Silberpreises. Eventuelle Strafen wären dann übrigens in den USA fällig. Die Vorstandsmitglieder der Bank of America können ihren Frankfurter Kollegen da sicher sagen, was so etwas kosten kann.
Ein Bericht von Samir Ibrahim. China ist ein wichtiger Markt für westliche Konzerne und gleichzeitig kein einfacher. Peking fährt derzeit eine knallharte Antikorruptionskampagne, die auch vor ihnen nicht Halt macht. So wurden in China die Büros von Microsoft durchsucht. Gegen Manager des britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline hat die chinesische Staatsanwaltschaft Anklage erhoben und deutsche Autobauer stehen wegen angeblicher Preismanipulation am Pranger. Betreibt Peking eine neue Wirtschaftspolitik gegen westliche Konzerne? Zhang Danghong ist dieser Frage nachgegangen.
Für den China-Experten an der Frankfurt School of Finance and Management, Horst Löchel, ist das alles keine Anhäufung der Zufälle.
Dinge solcher Dimension in China sind selten zufällig. Ich sehe das eher im Zusammenhang mit dieser Kampagne von der Parteiführung, im Wesentlichen ja auch durch den Präsidenten und den Parteivorsitzenden Xi Jinping selbst vorangetriebenen Kampf gegen die Korruption.
Der Kampagne sind bereits mehrere prominente Politiker zum Opfer gefallen. Das, was die multinationalen Unternehmen gerade erleben, sei sozusagen dieselbe Kampagne im Wirtschaftsbereich, glaubt Löchel. Nach dem Motto, auch in der Wirtschaft soll mit sauberen Methoden gearbeitet werden.
Wobei natürlich für ein Außenstehenden schwierig ist, was da immer sauber oder unsauber ist und welche Anschuldigungen nun stimmen, bis zu welchem Grad.
Im Falle des britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline scheint es handfeste Beweise für ein Bestechungssystem in China zu geben. Bei Microsoft weiß man noch nicht, in welche Richtung die Anschuldigungen gehen könnten. Den deutschen Autoherstellern wird vorgeworfen, ihre Marktposition ausgenutzt und Ersatzteile zu teuer verkauft zu haben.
Die chinesische Regierung geht davon aus, dass die westlichen Autobauer bei ihren Fahrzeugverkäufen in China künstlich hohe Preise ansetzen, um damit ihre Gewinne deutlich höher nach oben zu treiben. Und das mögen die Chinesen eben nicht so.
Sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Er bestätigt, dass die Produktpreise der Autobauer in China tatsächlich höher sind als in anderen Märkten. Um den chinesischen Kartellwächtern den Wind aus den Segeln zu nehmen, haben vor allem die Oberklassenhersteller die Preise bereits gesenkt. So gab Audi Ende Juli bekannt, Preise für Ersatzteile in China bis zu 38% nach unten anzupassen. Also ist doch etwas an den Vorwürfen dran? Horst Löchel lässt das nicht gelten.
Was heißt schon zu teuer verkauft? Was ist da der Maßstab? Was ist sozusagen der sogenannte gerechte Preis? Der kann ja nur über Angebot und Nachfrage auf dem Markt zustande kommen. Und wenn eben ein Automobilkonzern diese Preise eben am Markt durchsetzen kann, dann ohne dass da eben unsaubere Dinge im Spiel waren, dann hat das schon seine Richtigkeit.
Ob unsaubere Praxis im Spiel war, darüber entscheiden die Wettbewerbshüter in China. Laut chinesischem Gesetz können Monopolstrafen bis zu 10% des Umsatzes des betroffenen Unternehmens betragen. Eine umfassende Zusammenarbeit mit der chinesischen Behörde könnte strafmindernd wirken. Das erklärt, warum die betroffenen Unternehmen sofort ihre volle Kooperation bei den Untersuchungen versichern. Dass die mächtigen Konzerne in China schnell kleinlaut werden, hat auch mit der Wichtigkeit des chinesischen Marktes zu tun.
VW verkauft mehr als 45% seiner Fahrzeuge in China. Das heißt, ohne China ist die Marke VW, aber auch der Konzern VW heute nur noch die Hälfte von dem, was wir kennen.
So Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. Das wissen auch die Chinesen. Nun sei die chinesische Regierung dabei, die Weichen für die Zukunft zu stellen, wie sie es für richtig erachte. Die Zeiten, in denen sich multinationale Konzerne in China eine goldene Nase verdient haben, scheinen nun vorbei zu sein. China-Experte Löchel glaubt aber nicht, dass die Unternehmen in einer China-Falle getappt seien und sich zu sehr abhängig vom chinesischen Markt gemacht hätten.
Es ist natürlich auch klar, dass China eben doch weiterhin ein stark wachsender Markt sein wird und da passen eben die deutschen Produkte doch sehr gut drauf. Also meine ich, dass deutsche Unternehmen nach wie vor in China doch sehr aktiv sein sollten und ihre Aktivitäten eher ausbauen sollten.
Vor der Kampagne gegen die Korruption müssen sich die deutschen Unternehmen nicht fürchten, meint Löchel.
Ich gehe auch nicht davon aus, dass deutsche Unternehmen wirklich da verwickelt sind. Das muss ich zum Einzelnen noch eben rausstellen. Das gehört eigentlich nicht zu unseren Standards hier in Deutschland. Aber grundsätzlich ist natürlich positiv. Wir bekämpfen in Deutschland ja auch die Korruption. Korruption gehört nicht in eine Marktwirtschaft.
Ein Bericht von Zhang Danghong war das. In Washington ist der erste US-Afrika-Gipfel zu Ende gegangen. Staats- und Regierungschefs aus 50 afrikanischen Staaten waren angereist. Neben der Ausbreitung von Terrorgruppen und der Ebola-Seuche stand vor allem ein Thema auf der Tagesordnung, die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Denn sowohl US-Präsident Obama als auch seine afrikanischen Amtskollegen erhoffen sich viel davon. Jan Bösche berichtet.
Peter Mutharika weiß noch nicht genau, worauf er sich jetzt freuen kann. Mutharika ist der frisch gewählte Präsident von Malawi. Er hat auf dem Gipfel gehört, dass die USA in Afrika 33 Milliarden Dollar investieren wollen, umgerechnet fast 25 Milliarden Euro. Wie viel davon aber in Malawi ankommen wird, keine Ahnung. Ganz egal, was passieren wird, es wird positiv sein. Ich kann mir nicht vorstellen, warum es negativ sein sollte. Malawi ist eines der ärmsten Länder der Erde. Es gibt große Probleme mit AIDS. Die Wirtschaft kommt nur schwer in Gang. Aber der Präsident hat in Washington Kontakte geknüpft, zum Beispiel mit Walmart, dem weltgrößten Supermarktbetreiber. Sie wollen Game vergrößern, ihre örtliche Supermarktkette. Sie wollen örtlich Lebensmittel anbauen. Sie wollen Strom erzeugen. Solche Geschäfte waren das Ziel des Gipfels. Dafür hatte US-Präsident Obama Mutharika und fast 50 andere Staats- und Regierungschefs eingeladen. Er hat rote Teppiche ausgerollt und ein großes Gala-Dinner gegeben, die Gäste nach allen Regeln der diplomatischen Kunst umgarnt. Der Präsident war sehr fair, sehr geduldig. Er fühlt sich der Sache verpflichtet. Er hat ein Gespür für unsere Bedürfnisse in Afrika. Und ein Gespür für die Bedürfnisse der eigenen Wirtschaft. Afrika gilt nicht mehr als Problemkontinent, sondern auch als Zukunftsmarkt. Bislang machen aber China und Europa die Geschäfte. Obama hat zur Aufholjagd geblasen. Die 33 Milliarden Dollar Investitionen, die ich verkündet habe, werden Afrikas Entwicklung vorantreiben und bei uns in Amerika zehntausende Jobs fördern. Es ging bei diesem Gipfel ganz klar um die Wirtschaft und ein bisschen auch um die Probleme in Afrika. Amerika will gegen Terroristen kämpfen und die Sicherheit verbessern, aber nicht mit eigenen Truppen. Die Afrikaner sollen Hilfe zur Selbsthilfe bekommen. Es geht nicht nur um bessere Ausrüstung und Training. Es geht auch darum, dass die Sicherheitskräfte professioneller werden, damit sie die Bevölkerung nicht entfremden. Bringt unsere Mädchen zurück. Proteste vor einem Hotel in der Washingtoner Innenstadt. Innen feiert die Delegation von Nigeria, vor der Tür mehrere Dutzend Demonstranten. Sie erinnern an die rund 200 Mädchen, die in Nigeria verschleppt wurden, deren Schicksal noch immer ungewiss ist. Der Gipfel hat dazu weitgehend geschwiegen, darum wollen sie dem Problem eine Stimme geben, sagt die Organisatorin Omolola Adele Osho. Die alltägliche Gewalt sei auch eine Frage der Wirtschaft. Das Problem müsse gelöst werden. Man könne nicht über gemeinsamen Handel sprechen, wenn viele Leute arm sind, keine Ausbildung bekommen, wenn sie Angst um ihr Leben haben. Ist es ein Geschäft für die Länder oder doch nur ein Geschäft für die USA? Das müssen die Wirtschaftsprogramme von Präsident Obama jetzt beweisen, dass sie nicht nur die Rendite der US-Konzerne erhöhen, sondern wirklich helfen, das Leben in Afrika voranzubringen.
Ein Bericht von Jan Bösche war das. Und das war's auch im Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich bin Hilke Fischer, in der Technik war Claudia Rack. Wir sagen Tschüss, machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.